Ihr hört Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausschlaggebend, der Podcast. Alles, was ausschlaggebend ist, aus den Bereichen Ernährung, Umwelt und Sport. Mein heutiges Thema lautet Mythos oder Wahrheit? Faktencheck der Sportweisheiten. Wer Sport treibt oder sich mit anderen über Sport unterhält, kommt früher oder später mit ihnen in Kontakt. Sportmythen. Egal ob längst widerlegt, nichts hält sich hartnäckiger als Vorurteile zum Thema Sport und Gesundheit, Trainingsmethoden oder Do's und Don'ts in Sachen Sporternährung. Gemeinsam möchte ich mit dir heute mal die 20 gängigsten Sportmythen unter die Lupe nehmen und erläutern, ob sie zutreffen oder nicht. Starten wir direkt mit einem Klassiker der Sportmythen. Joggen schädigt die Gelenke. Diesen Spruch hört man immer wieder, meist von wenig sportlich aktiven Zeitgenossen, die es als Ausrede dafür nehmen, Sport in jeder Form zu meiden. Die hohe Zahl von Knieverletzungen, gerade unter Läufern, scheint diesen Mythos zu bestätigen. Es ist auch richtig, dass beim Laufen die Gelenke mit dem 2- bis 3-fachen Körpergewicht belastet werden. Bei normalgewichtigen Menschen stellt dies aber normalerweise kein Problem dar. Im Gegensatz zur weit verbreiteten Meinung stärkt Joggen sogar eher die Gelenke, denn es fördert die Produktion von Gelenkflüssigkeit. Dadurch wird der Knorpel besser mit Nährstoffen versorgt. Gefährlich für die Gelenke wird es nur bei abrupten Bewegungsänderungen, bei Fehlstellung der Beine und bei Übergewicht. Auch Laufanfänger, die zu ambitioniert ins Training einsteigen, laufen Gefahr, sich zu verletzen. Damit kommen wir auch schon zum nächsten Dauerbrenner unter den Sportmythen. Wer viel Sport macht, kann auch viel essen. Ja und nein. Also dieser Mythos lässt sich so pauschal in der Aussage weder bestätigen noch verneinen. Wer Sport treibt, hat logischerweise einen höheren Energieverbrauch als jemand, der keinen Sport treibt. Zu glauben, dass man aber ohne Reue nach jeder Sporteinheit eine Familienpizza verdrücken kann, das ist leider falsch, da irrst du dich, ja? Um trotz Sport nicht zuzunehmen oder gar abnehmen zu wollen, bedarf es einer ausgeglichenen oder negativen Energiebilanz. Das bedeutet, die Anzahl der Kalorien sollte entweder dem tatsächlichen Verbrauch entsprechen oder sogar geringer sein. Auch die Qualität des Essens nach dem Sport ist dafür entscheidend, wie der Körper darauf reagiert. Besonders fette Speisen oder Alkohol hemmen nicht nur den Trainingserfolg, sie liefern auch viele Kalorien, die man oft übersieht. Der berühmte Nachbrenneffekt des Körpers nach dem Training, der weitere Kalorien verbraucht, wenn man bereits das Training beendet hat, ist da auch nur bedingt hilfreich. Studien haben bewiesen, dass der Effekt zwar vorhanden ist, jedoch nur nach extrem anspruchsvollen Trainingseinheiten und auch nur in sehr geringem Umfang. Ein ebenso hartnäckiger Mythos ist Nummer 3 auf meiner Liste. Vor dem Sport muss man sich dehnen. Dehnübungen und Sport. In diesem Thema sind sich die Fachleute tatsächlich nicht einig. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, war schon häufiger Bestandteil von Sportstudien. Die Ergebnisse gehen da oft weit auseinander. Relativ einig sind sich viele Fachleute aber über einen Punkt. Dehnen vor dem Sport sollte man tunlichst unterlassen. Die Muskulatur wird beim Dehnen extremen Spannungen ausgesetzt. Bei einem kalten Muskel kann das zu schwerwiegenden Verletzungen führen. Auch über die Funktion des Dehnens war man sich lange uneinig. Mittlerweile weiß man aber, Dehnen dehnt lediglich der Beweglichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Wer dennoch weiter dehnen möchte, sollte sich vorher zumindest kurz aufwärmen. Einen Nutzen für die Regeneration oder zur Vorbeugung vor Verletzungen nutzt Dehnen leider nichts. Wer Sportarten betreibt, in denen Schnellkraft gefragt ist, wie beispielsweise Sprints, der sollte auf statisches Dehnen ganz verzichten, denn das lange Halten einer Position unterbricht die Blutzufuhr und senkt den Muskeltonus. Für diese Sportarten ist dynamisches Dehnen sinnvoller, bei dem mit schwingenden, kreisenden bzw. federnden Bewegungen statt mit maximaler Spannung gedehnt wird. Sportmythos Nummer 4 ist unserer Nummer 1 sehr ähnlich. Laufen auf Asphalt ist ungesund. Nach aktuellem Stand der Forschung ist auch dieses Vorurteil völliger Unsinn. Keine einzige Studie konnte bislang diesen Mythos bestätigen. Heutige Laufschuhe sind so gut gedämpft und die Gefahr, sich bei einem vernünftigen Trainingspensum zu verletzen, ist sehr gering. Hinzu kommt, dass die Untergründe, sei es Asphalt, Beton oder Kopfsteinpflaster, schon für sich unterschiedlich gut federn. Der gleichmäßige Straßenbelag hat sogar Vorteile gegenüber einem Naturpfad, beispielsweise durch den Wald oder Parkanlagen. Sie sind ebenmäßig mit gleichbleibender Höhe und im Normalfall ohne Stolperfallen wie Steine oder Wurzeln, über die man stolpern könnte. Kommen wir nun zu Nummer 5 der gängigen Sportmythen. Mit Sport kann man Erkältungen ausschwitzen. Was auf den ersten Blick nachvollziehbar erscheint, ist alles andere als gesund. Es ist sogar gefährlich. Wer Fieber hat, schwitzt zwar seine Erkältung aus. Für das Schwitzen durch Sport während einer Erkrankung trifft das jedoch nicht zu. Ist der Körper nämlich durch eine Erkrankung bereits geschwächt, wird ihm durch eine Sporteinheit weitere Energie geraubt, die er zur Gesundung benötigt. Im schlechtesten Fall kann dann die Erkältung noch schlimmer werden und es sogar zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Im Krankheitsfall also lieber pausieren und warten, bis man wieder fit ist. Nummer 6 der Sportmythen lautet: Radfahren macht Männer impotent. Gerade wenn mal wieder die Tour de France im Fernsehen übertragen wird, kommt dieser Sportmythos wieder aus der Versenkung. Aber keine Sorge, liebe Radfahrbegeisterte, aktuelle Studien haben gezeigt, dass es wirklich nur ein Mythos ist. Was jedoch möglich ist, ist, dass die falsche Haltung beim Radeln zu vorübergehenden Taubheitsgefühlen im Genitalbereich führen kann. Sogar vorübergehende Erektionsstörungen sind möglich. Dies wurde allerdings bislang nur bei Langstreckenfahrern beobachtet. Wer so etwas verhindern möchte, sollte seinen Sattel am Fahrrad so einstellen, dass die Beine beim Radfahren nicht komplett durchgestreckt sind. Das meiste Körpergewicht sollte auf die Gesäßknochen verteilt werden. Die Sattelbreite sollte also entsprechend gewählt werden und die Sattelspitze nach unten zeigen, damit der Damm nicht vorne aufliegt. Mythos Nummer 7: Magnesium hilft gegen Muskelkrämpfe. Selbst in Arztpraxen ist es die gängige Vorgehensweise, bei Muskelkrämpfen Magnesium zu verschreiben. Wissenschaftliche Belege für die Wirksamkeit gibt es bis heute keine. Alle Studien haben keine eindeutigen Vorteile von Magnesium ergeben. Aber da es nicht schaden kann, wird es eben gerne verabreicht. Wer Magnesium zu hoch dosiert, darf sich aber wenigstens auf Magenprobleme und Durchfall freuen. Da für sportlich verursachte Muskelkrämpfe eine ganze Reihe an Nährstoffen verantwortlich sein kann, empfiehlt sich eher eine Nährstoffkombination, wie beispielsweise in Elektrolytgetränken, bereits vor dem Sport. Ein weiteres Problem bei der Bestimmung des Magnesiumspiegels im Blut ist, dass sich nur rund 1% des Magnesiums im Blut befindet. Der Rest befindet sich überwiegend in Knochen und Muskeln. Ein ausreichender Magnesiumanteil im Blut sagt also nichts über den tatsächlichen Magnesiumspiegel im Körper aus. Das sogenannte Zellmagnesium zu bestimmen, ist beim lebendigen Menschen nahezu unmöglich. Aussagekräftig wird das Ganze nur, wenn bereits der Blutmagnesiumspiegel beim Test zu niedrig ausfällt. Ein korrekter Spiegel täuscht eine falsche Sicherheit vor, denn in Knochen und Muskeln kann dieser zeitgleich bereits deutlich zu niedrig sein. Wer also Muskelkrämpfen wirksam vorbeugen will, sollte sich an Elektrolytmischungen beim Sport halten. Das funktioniert in den meisten Fällen. Bei der Muskulatur bleiben wir auch bei Sportmythos Nummer 8. Muskelkater ist ein gutes Zeichen und man kann ihn wegtrainieren. Um zu beurteilen, ob Muskelkater gut ist und man ihn wegtrainieren kann, muss man sich erst einmal bewusst machen, was Muskelkater überhaupt ist. Was landläufig als Muskelkater bezeichnet wird, sind feine Risse im Muskelgewebe, also Verletzungen, die durch intensive Trainingseinheiten oder bei untrainierten Menschen entstehen können. Solche Risse müssen heilen und lassen sich natürlich nicht wegtrainieren, wie manch einer vielleicht glaubt. Ein leichtes Training kann jedoch die Heilung unterstützen. Das in das Gewebe eintretende Wasser kann so besser abtransportiert werden und der Schmerz gelindert werden. Übertreiben sollte man es aber nicht, um die Muskulatur nicht erneut zu schädigen. Kräftige Massagen helfen ebenfalls nicht gegen Muskelkater. Auch wenn sich die Massage im Moment gut anfühlt, kann diese weitere Schäden verursachen und das Problem noch verschlimmern. Nummer 9 der Sportmythen hat vermutlich auch schon einmal jeder gehört. Seitenstechen kommen von falschem Atmen. Woher die Seitenstiche kommen, konnte trotz jahrelanger Forschung nie genau geklärt werden. Die wahrscheinlichsten Gründe für das Stechen in der Körperseite sind nach aktuellem Erkenntnisstand tatsächlich eine überschnelle Atmung. Aber auch Leber und Milz stehen in Verdacht, das Phänomen zu verursachen. Durch eine geringere Durchblutung beim Sport können sie genauso dafür verantwortlich sein. Ebenso die Organbewegung von Leber und Magen könnte dahinter stecken. Sie üben bei sportlicher Betätigung einen Zug auf die Bänder des Zwerchfells aus. Egal, was wirklich hinter den Seitenstichen steckt, gefährlich sind sie nicht, nur unangenehm. Oft reicht es schon beim Sport, das Tempo rauszunehmen und tatsächlich ruhiger zu atmen. Mythos Nummer 10: Fett verbrennt man erst nach 30 Minuten Sport. Wer sich ein wenig mit der Funktion des menschlichen Körpers auch nur ein bisschen auskennt, schüttelt hier heftig den Kopf. Der menschliche Körper greift bei jeder sportlichen Belastung immer parallel auf mehrere Arten der Energiegewinnung zurück. Dabei sind Fette und Kohlenhydrate die wichtigsten Energielieferanten. Um prozentual mehr Fett zu verbrennen, eignen sich besonders längere Aktivitäten mit niedriger bis mittlerer Belastung. Unterstützen kannst du das zusätzlich, indem du vor und nach dem Training eiweißreich und kohlenhydratarm isst. Außerdem steigt der Energiebedarf, je mehr Muskeln beansprucht werden. Laufen ist also effektiver als Radfahren. In welcher Menge du Fett verbrennst, hängt zusätzlich von deinem individuellen Trainingsstand ab. Gehen wir direkt weiter zu Mythos Nummer 11. Bei kalter Luft trainieren schädigt die Lunge. Unter gewissen Umständen stimmt dieser Mythos tatsächlich. Der Reiz auf die Bronchien, Lungengefäße und Schleimhäute nimmt zu, je kälter die eingeatmete Luft ist. Für gesunde Menschen und bei nicht zu kalten Temperaturen stellt das allerdings kein Problem dar. Treten aber Schmerzen beim Atmen auf, kann das bereits ein Zeichen für eine leichte Entzündung sein. Spätestens ab minus 15 Grad sollte man auf ein Training sogar ganz verzichten, raten Experten. Menschen mit Vorerkrankungen wie Asthma sollten sogar schon bei milden Temperaturen auf das Freilufttraining verzichten. Mythos Nummer 12 hört man gerne immer wieder als Ausrede, um keinen Sport zu treiben. Unsportlichkeit ist angeboren. Sportlichkeit hat nichts mit deinen Genen zu tun. Sie muss sich jedoch entwickeln. Aus diesem Grund sind gerade die jungen Kindheitsjahre entscheidend, um wichtige Grundvoraussetzungen für ein sportlich aktives Leben zu schaffen. Wer früh beginnt, schafft die Strukturen für Muskeln, Nerven und ein aktives Leben. Versäumt man das, wird es später schwer, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Beste Vorbilder sind hier natürlich die Eltern. Mythos Nummer 13. Outdoor-Sportler brauchen nur im Sommer Sonnenschutz. Um mal eines klarzustellen, der Sonne ist es egal, ob bei uns Sommer oder Winter ist. Natürlich ist der Einstrahlwinkel und die Intensität je nach Jahreszeit bei uns unterschiedlich. Wintersportler aber kennen das Problem. Sonnencreme und Lippenpflege braucht's auch auf der Loipe und auf der Piste. Besonders durch die vom Schnee reflektierten Sonnenstrahlen läuft man Gefahr, einen Sonnenbrand zu bekommen, egal ob man im Sommer Outdoor-Sportler ist oder nicht. Ideal ist natürlich eine Kombi aus Sonnencreme und sonnengerechter Kleidung. Da Sonnencreme nicht besonders wasserfest ist und man auch beim winterlichen Sportvergnügen schwitzt, empfiehlt es sich, den Aufenthalt in der Sonne kürzer zu halten, als der Lichtschutzfaktor garantiert. Ein Nachcreme nach der Höchstdauer würde übrigens nichts bringen, da die Haut dann eine Erholungspause benötigt. Als Regel gilt, je höher man sportelt, desto höher muss man auch den Lichtschutzfaktor verwenden. Mit Mythos Nummer 14 kommen wir zu einem Schreckgespenst nicht nur für Frauen. Beim Joggen bekommen Frauen Hängebrüste. Beim Joggen hüpft die weibliche Brust. Das können bis zu 21 cm in jede Richtung sein. Rauf, runter, rechts und links. Um das zu reduzieren, gibt es spezielle Sportbüstenhalter. Diese reduzieren die Bewegung um über 70% und damit auch die sonst daraus resultierenden Brustschmerzen und Verspannungen. Auf die Form der Brust hat die Bewegung jedoch kaum Einfluss, auch wenn das Bindegewebe dadurch mehr als gewohnt beansprucht wird. Die Form der Brust ist ausschließlich erblich bedingt. Allen Frauen, die Angst vor dem Sport haben, weil ihre Brüste darunter leiden könnten, kann ich versichern, Joggen hat sogar einen positiven Effekt für die Brüste. Die Durchblutung des Gewebes wird beispielsweise durch ein Lauftraining gesteigert und beim Krafttraining wird der Brustmuskel zusätzlich gestärkt. Lassen wir die Problemzone Brust hinter uns und kommen zu Mythos Nummer 15. Wer abnehmen will, darf vor und nach dem Sport nichts essen. Wow, wer auch immer auf diese total bescheuerte Idee gekommen ist, muss ein echter Volltrottel gewesen sein. Vor dem Sport und nach dem Sport nichts essen, damit man abnimmt. Klar, wer nichts isst, nimmt auch keine Kalorien zu sich und hat im Ergebnis vermutlich eine negative Energiebilanz. Soweit der halbwegs logische Kerngedanke, der diesem Mythos zugrunde liegt. Dabei ist die Annahme nicht nur falsch, sondern auch überaus gefährlich. Wer ein intensives Training ohne gefüllte Kohlenhydratspeicher absolviert, läuft Gefahr zu unterzuckern. Sportler kennen das als Hungerast. Ist der erreicht, geht gar nichts mehr. Leistungseinbruch, Kreislaufprobleme bis hin zur Bewusstlosigkeit können die Folge sein. Wer also eine längere Sporteinheit plant, sollte spätestens 1 bis 2 Stunden zuvor eine letzte Kohlenhydratmahlzeit zu sich nehmen. Aber auch nach dem Sport ist Essen extrem wichtig. Zwar stimmt es, dass die Fettverbrennung durch Kohlenhydratzufuhr gedrosselt wird, doch nach einem Workout benötigt der Körper viel Energie zur Regeneration, sprich Muskelaufbau und Reparatur. Hier bieten sich leicht verdauliche Proteine und Kohlenhydrate an, bevorzugt in einem Zeitfenster von maximal 1 bis 2 Stunden nach dem Training. Wer abnehmen will, sollte besser an anderen Mahlzeiten sparen und so seine Energiebilanz optimieren. Als Ernährungsberater unterstütze ich dich gerne dabei. Gehen wir gleich weiter zu Mythos Nummer 16. Problemzonen kann man gezielt wegtrainieren. Es wäre so toll, wenn wir gezielt unseren Sixpack trainieren könnten oder die von allen gehassten Reiterhosen in den Griff bekämen. Ich muss dich enttäuschen, dein Körper funktioniert leider anders. Wir können zwar versuchen, bestimmte Muskelgruppen wie den Bauch zu trainieren, ein Garant für einen Sixpack ist das allerdings nicht. Den kann man ehrlicherweise nur bei einem extrem geringen Körperfettanteil erreichen. Das heißt, du musst erstmal am gesamten Körper abnehmen, sonst funktioniert da gar nichts. Das gilt übrigens für alle anderen Problemzonen genauso. Leider. Aber vielleicht hilft ja Mythos Nummer 17 besser. No pain, no gain. Keine Schmerzen, kein Erfolg. Nicht nur unter Kraftsportlern hört man immer wieder diesen Spruch. Auch Ausdauersportler halten es oft für vollkommen richtig, dass ein gutes Workout auch wehtun muss. Sportmediziner sehen das aber anders. Schmerzen sind immer ein Zeichen von Verletzung und Überlastung. In den Schmerz hinein zu trainieren, ist kontraproduktiv und kein Zeichen von Stärke, sondern nur von Dummheit. Im schlimmsten Fall sind Schmerzen nicht nur ein Zeichen von Muskelkater oder Anpassungsschmerz bei Sporteinsteigern, sie können auch ein Zeichen von verletzten Sehnen, Bändern und Gelenken sein. Sind die Schmerzen nach 3 bis 4 Tagen Pause nicht verschwunden, sollte man ruhig mal zum Arzt gehen. Mythos Nummer 18 ist auch eine weit verbreitete Meinung. Trainierte Menschen schwitzen weniger beim Sport. Würde das stimmen, könnte man an der Menge, die jemand beim Sport schwitzt, wunderbar die Fitness ablesen. Das ist aber völliger Unsinn. Wie stark man beim Sport schwitzt, hängt von einer ganzen Fülle individueller Faktoren ab. Alter, Geschlecht, Körpergewicht und auch Erkrankungen spielen da mit hinein. Allerdings gibt es tatsächlich im Training einen gewissen Anpassungseffekt. Der Körper lernt mit der Zeit, mehr Wasser, aber weniger Elektrolyte auszuschwitzen. Dabei wird die Haut zwar gekühlt, aber es bewahrt die für uns lebenswichtigen Mineralsalze im Schweiß. Fitte Menschen schwitzen daher sogar stärker, dafür aber effizienter als untrainierte Zeitgenossen. Anpassungseffekte sind auch Bestandteil von Mythos Nummer 19. Training im Alter bringt nichts mehr. Dieser Mythos ist die perfekte Ausrede für alle Couch-Potatoes, die zu faul sind, ihren Hintern hochzubekommen. Genau das Gegenteil ist natürlich der Fall. Sport im Alter schützt vor vielen Wehwehchen, die man ohne Sport im Alter klassischerweise bekommt. Dazu zählen Probleme mit Knochen und Gelenken, aber auch Herz-Kreislauf-Probleme kann man mit Sport im Alter perfekt vorbeugen. Selbst mit 90 Jahren ist Muskelaufbau noch möglich. Ein Marathon mit 100 Jahren noch zu bestreiten, ist zwar möglich, aber nicht unbedingt nötig. Selbst das tägliche Treppensteigen hat bei über 80-Jährigen einen enormen gesundheitlich positiven Effekt. Bei Studien mit dieser Altersklasse konnten die Teilnehmer innerhalb von nur 10 Wochen ihre Kraft verdoppeln. Ein Zuwachs, von dem 20- bis 30-Jährige nur träumen können. Und damit sind wir schon bei unserem letzten und 20. Sportmythos. Krafttraining ist für Jugendliche schädlich. Es gibt absolut keinen plausiblen Grund, warum Jugendliche auf Krafttraining verzichten müssten. Jedoch gibt es einige Punkte zu beachten. Zuerst einmal sollte das Training in Maßen betrieben werden. Richtig ausgeführt, kann es sogar gesundheitlichen Problemen vorbeugen. Dazu sollte das Training aber unbedingt individuell angepasst sein und das Studio kompetent sein, wenn es ums Training für Jugendliche geht. Da die Knochendichte bei Heranwachsenden noch nicht so hoch ist wie bei Erwachsenen und auch Bänder und Sehnen noch nicht so stabil sind, darf es keinesfalls zu Überlastungen kommen. Die Ausführung der Übung erfordert daher unbedingt eine Beobachtung durch einen kompetenten Trainer. Nun hast du einen ziemlich umfassenden Überblick über die gängigen Sportmythen erhalten. Zusammenfassend kann man sagen, dass viel Unsinn in den Köpfen von Sportlern und Nichtsportlern herumschwirrt und sich dort auch schon seit vielen, vielen Jahren hartnäckig hält. Im Zweifel solltest du immer mal ins Internet schauen oder einen Sportmediziner befragen, wenn du dir nicht sicher bist bei irgendwelchen Empfehlungen. Das war es auch für diese Folge schon wieder. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar hilfreiche Informationen rausholen. Die nächste Folge trägt den Titel Aerob und Anaerob. Was ist das eigentlich und was bedeutet das für mein Training? Darin schauen wir uns gemeinsam einmal an, wie man trainieren muss, um abzunehmen und welche Energielieferanten es in deinem Körper gibt. Ich würde mich freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib gesund, dein Ausschlaggebend.